Bayern 2. Grenzenlos hören. IQ, Wissenschaft und Forschung. Immer werktags ab 18 Uhr.
Merken Sie, wie die Linke stolpert. Bleibe hängen an einem Ton und sie bewegt sich nicht weiter.
Es ist ein Finger seiner linken Hand, der nicht weiter will zur nächsten Taste. Stanislav Szymanowski sitzt am Flügel im Aufenthaltsraum der Neurologischen Klinik München-Schwabing. Er sieht schlank und sportlich aus, mit seinen muskulösen Armen im hellblauen Polohemd. Aber er wirkt auch alt, leicht gekrümmt, mit starrem Blick aus wässrigen Augen und dem ständig zitternden linken Unterarm. Der 71-Jährige möchte wieder so Klavier spielen können wie früher, vor Publikum, als Barpianist in noblen Hotels. Aber es klappt nicht mehr so gut. Seit 8 Jahren weiß er auch warum. Stanislav Szymanowski hat Parkinson.
Ich war erschrocken bei der Diagnose. Das ist ungefähr wie Krebs. Und mein Neurologe, der hat keine Tragik daraus gemacht. Da habe ich mir gedacht, okay, wenn das so ist, dann werde ich das überleben.
Etwa 300.000 Menschen in Deutschland haben Parkinson. In 20 Jahren werden es vermutlich doppelt so viele sein. Die Krankheit kommt nämlich meist mit dem Alter. 2% aller über 65-Jährigen sind betroffen. Sie leiden unter verschiedenen Symptomen. Eines ist immer vorhanden, die sogenannte Akinese, also Lähmungserscheinungen. Die Bewegungen sind verlangsamt.
Und dann gehört noch eins der weiteren drei hinzu. Das ist einmal die Muskelsteifigkeit, wir sagen dazu Rigor, das Zittern, was charakteristischerweise in Ruhe auftritt, der Ruhetremor. Und dann kommen Gleichgewichtsstörungen hinzu.
Andres Ceballos Baumann ist Chefarzt der Schwabinger Klinik, einer Parkinson-Spezialklinik. Neurologen wie er brauchen viel Erfahrung, um Parkinson zu erkennen. Denn die Krankheit beginnt schleichend und nur bei weniger als der Hälfte der Patienten mit dem bekannten Zittern.
Die Parkinson-Krankheit kann mit Schmerzen beginnen, mit Schmerzen beispielsweise im Schultergelenk. Warum? Weil eben die Schulter nicht mehr so bewegt wird. Das Armpendeln beim Gehen, dass sich das reduziert, ist ein klassisches Zeichen. 10% aller Parkinson-Patienten werden fälschlicherweise im Schulterbereich, teilweise sogar mit aggressiven Therapien behandelt, bevor die Diagnose Parkinson gestellt wird.
In den letzten Jahren sind Neurologen immer weiter zu den Ursachen von Parkinson vorgedrungen. Mitten im Kopfinneren, da wo die Halswirbelsäule endet, befindet sich ein Hirnbereich namens Substantia nigra, die schwarze Substanz. Sie ist die Schaltzentrale für unsere Muskeln. Aus dieser Schaltzentrale werden Informationen durch den Botenstoff Dopamin von Nervenzelle zu Nervenzelle weitergegeben. Die Nervenzellen, die diesen Botenstoff herstellen, sterben bei Parkinson-Patienten ab. Unaufhaltbar. Die Folge: Dopaminmangel. Auslöser für Lähmungserscheinungen und Bewegungsverlangsamung. Zudem wird das Gleichgewicht zwischen Dopamin und Acetylcholin, einem anderen Botenstoff, gestört. Normalerweise ist von beiden Stoffen gleich viel vorhanden. Fehlt Dopamin, haben Parkinson-Patienten zu viel Acetylcholin im Hirn. Das führt zu Muskelspannung und Zittern. Welche Bedeutung Dopamin für Parkinson hat, entdeckte der Schwede Arvid Carlsson in den 1950er Jahren. Im Jahr 2000 bekam er dafür den Nobelpreis, denn mit seinen Forschungen hat er den Grundstein für die heutige Parkinson-Behandlung gelegt. Dr. Ceballos Baumann.
Sicherlich eins der Fundamente in der Parkinson-Therapie ist die Dopaminersatzbehandlung. Das ist die Zuführung von dem Nervenüberträgerstoff, der im Hirn fehlt.
Mit diesen Medikamenten können viele Patienten ihre Symptome weitgehend eindämmen. Auch der Barpianist Szymanowski nimmt solche Tabletten, täglich 13. Während seines Klinikaufenthalts wurde seine Dosis auf das 5-fache erhöht. Denn trotz aller Verbesserungen, die sich durch eine Dopaminersatzbehandlung einstellt, sterben die Nervenzellen im Hirn weiter ab.
Ich habe Probleme mit Messer und Gabel zu essen, mit Besteck. Das sind alles Sachen, die man früher automatisch gemacht hat, wie atmen. Und heute muss man sich konzentrieren und trotzdem veranstaltet man da ein Theater beim Essen.
Parkinson ist immer noch unheilbar. Obwohl der englische Arzt Dr. James Parkinson die Krankheit bereits 1817 beschrieben hat, ja selbst obwohl Jakob Heinrich Levy, Arzt an der Psychiatrischen Klinik der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität, schon vor 100 Jahren entdeckte, was alle Parkinson-Patienten gemeinsam haben, Eiweißablagerungen im Gehirn, in den Zellen der Substantia nigra, genau da, wo die Krankheitsursache liegt. Was diese sogenannten Levy-Körperchen aber bewirken und wie sie entstehen, daran forschen Levys Nachfolger bis heute. Einer von ihnen ist Armin Giese, Professor für Neuropathologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Jetzt habe ich hier einen Gewebeschnitt aus dem Mittelhirn, den wir unter dem Mikroskop anschauen können. Also hier sieht man zum Beispiel so eine Nervenzelle in der Substantia nigra, die ein Levy-Körperchen enthält. Das sieht man hier als leuchtend rot gefärbten Einschluss, kugelförmig. Und diese Levy-Körperchen bestehen aus einem bestimmten Eiweiß, dem Alpha-Synuklein. Das weiß man natürlich erst seit kürzerer Zeit. Und inzwischen weiß man auch, dass diese Einschlüsse, die man relativ einfach unter dem Mikroskop sehen kann, quasi nur die Spitze des Eisbergs sind. Und dass man also darüber hinaus in Nervenzellen Ablagerungen finden kann und dass diese Ablagerungen nicht nur als wirklich gut sichtbare Klumpen vorkommen, sondern eben auch in Form von sehr kleinen Partikeln in der Zelle. Und auseinander zu puzzeln, was genau welche Wirkung hat, ist eine der großen wissenschaftlichen Fragen, mit denen sich viele Leute, auch wir, beschäftigen.
Einige Antworten können die Wissenschaftler bereits geben. So haben sie herausgefunden, dass kleinste Eiweißpartikelchen Löcher in der Zellmembran, also der Zellwand, erzeugen. Ein Grund, warum die Zelle nicht mehr funktioniert und abstirbt. Wie das genau vor sich geht und was man möglicherweise dagegen tun kann, untersucht der Institutsassistent Felix Schmidt im Labor der LMU.
Indem man eben Strom an die Membran anlegt, kann man eben eine intakte Membran charakterisieren. Dann pipettiert man eben seine Proteinaggregate dazu und schaut, inwieweit sich dann der Stromfluss über die Membran eben ändert.
Inzwischen wissen die Forscher auch, warum Eiweißablagerungen im Gehirn entstehen. Die Eiweißmoleküle sind falsch gefaltet. Armin Giese erklärt das so.
Also stellen Sie sich jetzt zum Beispiel vor, Sie nehmen ein Blatt Papier, Sie können daraus einen Umschlag falten, dann hat es eine bestimmte Funktion. Wenn Sie dasselbe Blatt Papier nehmen und zusammenknüllen, ist es immer noch dasselbe Papier, hat aber eine andere Form und andere Eigenschaften. Man kann es wie einen Ball werfen zum Beispiel.
Bei Parkinson-Patienten häufen sich in den dopaminerzeugenden Nervenzellen solche geknüllten Papiere an. Dadurch werden die Zellen lahmgelegt. Für diese Proteinablagerungen gibt es mehrere Ursachen, unter anderem eine genetische Vorbelastung. Wenn das Gen mutiert ist, das diese Proteine programmiert, dann kommt es zu solchen Fehlfaltungen und damit zu Parkinson.
Es gibt aber auch andere Dinge, die es anstoßen können. Vermutlich zum Beispiel ein überhöhter Eisenspiegel in bestimmten Hirnregionen, eventuell auch bestimmte Umweltgifte, die dann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass dieser Krankheitsprozess stattfindet. Und diese verschiedenen Faktoren können dann auch unter Umständen ineinander greifen, dass mehrere Dinge, die für sich genommen noch nicht ausreichend wären, dann zusammengenommen eben den Krankheitsprozess anstoßen.
Für die Forscher wäre es ein entscheidender Erfolg, die Eiweißverklumpung aufhalten zu können und somit die Nervenzellen am Absterben zu hindern. Kleine Fortschritte haben sie schon gemacht, Neuropathologe Armin Giese.
Unser eigener Forschungsansatz ist, dass wir im Reagenzglas versuchen, diese krankhaften Prozesse nachzustellen, also im Reagenzglas die Bildung dieser krankhaften Proteinaggregate zu modellieren. Und das ist uns auch gelungen. Und was man dann machen kann, ist, man nimmt einfach viele verschiedene Moleküle, viele verschiedene Chemikalien, sogenannte Substanzbibliotheken, und nimmt immer eine davon und gibt es dazu und schaut, ob sich was verändert. Das ist noch relativ einfach. Die Frage ist dann, kann man sowas als Medikament nutzen?
Bei Mäusen haben einige dieser Substanzen schon erfolgreich motorische Störungen verringern können. Im nächsten Schritt werden die Forscher prüfen, ob solche Substanzen auch für Studien am Menschen geeignet sind. Ergebnisse können allerdings frühestens in 5 Jahren erwartet werden. Doch selbst wenn solche Medikamente in Zukunft existieren sollten, lösen sie nicht das zentrale Problem bei Parkinson. Wenn jemand erste Symptome wie Zittern oder Lähmungen an sich bemerkt, sind im Gehirn schon weit mehr als 50%, oft sogar bis zu 70% der Nervenzellen in der schwarzen Substanz abgestorben. Unwiederbringlich. Deswegen ist und bleibt die Behandlung der Symptome einer der wichtigsten Bestandteile der Parkinson-Therapie.
Jetzt würde ich Sie bitten, viel lauter zu sein.
Stanislav Simanowski in der Sprechtherapie bei Katharina Pichler. Konzentriert versucht er, die Kraft aufzubringen, auf dem Schallpegelmessgerät mehr als 90 Dezibel zu erreichen.
9 Sekunden, jetzt waren Sie schon am Anfang bei 90 Dezibel.
Das machen wir besser.
Nochmal, ganz laut.
Das machen wir besser.
Auf jeden Fall. Alles, was Sie sagen, Herr Simanowski, soll gehört werden und ganz laut. So, dass es Ihnen übertrieben laut vorkommt.
Auch die Stimmmuskulatur leidet unter den falschen Signalen, die das Gehirn aussendet. Die Stimme vieler Parkinson-Patienten klingt heiser und vor allem leise. Ein Grund, warum Parkinson-Kranke oft Probleme im Kontakt mit anderen Menschen haben.
Wenn ich mit jemandem mich unterhalte und der versteht mich nicht, dann fange ich an zu zittern. Und das ist natürlich dann unangenehm für beide Seiten.
Parkinson-Kranke leiden häufig unter Stigmatisierung von außen. Zittern, unsicheres Tapsen, starrer Blick, verlangsamte Sprache, schlechte Artikulation – all das kann wirken, als sei man betrunken oder unzurechnungsfähig. Simanowski mag sichtlich gern interviewt werden, aber es ist nicht immer leicht, an seinem regungslosen Gesicht Emotionen abzulesen. Seinen Humor bemerkt man eher noch durch den einen oder anderen ironischen Kommentar. Darauf angesprochen, lächelt er plötzlich. Zum ersten Mal.
Ja, wenn ich daran denke, man muss an alles denken, dass ich den Arm bewegen beim Gehen, dass ich große Schritte mache. Das ist das, was man früher automatisch gemacht hat, muss man auf einmal mit großen Bemühungen, mit Absicht einstellen.
Ein Stockwerk tiefer. Physiotherapie. Sich auf eine Sache zu konzentrieren, das ist eine wichtige Regel für Parkinson-Patienten. Wer beim Gehen schon an das Ziel denkt, kommt leicht ins Stolpern.
Ja, das wäre jetzt so eine Situation gewesen, wo Sie einfach gefallen wären. Genau.
Ja, das kommt auch vor.
Wo würden Sie dahin tendieren, wenn Sie so unsicher werden?
Meistens nach vorne. Das habe ich schon hier wieder gesehen.
Genau. Und dann kommt es zu Stürzen. Und deswegen haben wir das Gleichgewicht jetzt erstmal in den Fokus gestellt. Mhm. Gut, noch einmal.
Physiotherapeutin Frauke Schröteler hat Erika B. gerade noch aufgefangen. Sie geht bei der Gleichgewichtsübung immer neben der 69-jährigen kleinen blonden Frau her. Besonders der Schritt auf die weiche, etwa 15 cm dicke Unterlage fordert der Patientin volle Konzentration ab. An ihrem Oberarm ist noch der Handteller große tiefblaue Fleck zu sehen, den sie sich bei ihrem letzten Sturz geholt hat. Die Therapeutin möchte, dass die Patientin einen Rollator benutzt, aber Erika B. mag den Rollator nicht. Er steht für die fortschreitende Verschlechterung der Krankheit. Er scheint sie ihrem Ziel nicht näher zu bringen.
Ich möchte mit ihr Golf spielen, dass meine frische Luft ist, Natur ist. Also wirklich, das ist mein Ziel, dass ich mit ihr Golf spielen kann.
In der Neurologischen Klinik München-Schwabing wird viel Wert auf sogenannte aktivierende Therapien gelegt. Sprechen und Schlucken trainieren, Physio- und Ergotherapie, auch Tanzen und vor allem Tai Chi sind hilfreich. Bei dieser asiatischen Kampfkunst werden die Bewegungen sehr konzentriert und in häufiger Wiederholung durchgeführt. Oder aber äußere Reize, sogenannte Cues, zum Beispiel durch ein Metronom. Es trickst das Gehirn aus. Die Schritte stoppen nicht, sondern laufen im Takt weiter. Erika B. bewegt sich auf einmal viel flüssiger, sicherer. Auch Linien am Boden oder kleine Hindernisse helfen. Reflexartig steigt der Patient drüber hinweg und kommt somit wieder in Bewegung. Das Nervensystem im Gehirn, ein komplexes Netz von Nervenzellen. Jede ist mit anderen über Synapsen verbunden, um Informationen auszutauschen. Bei der Bildung dieses Nervensystems spielen sogenannte Nervenwachstumsfaktoren eine große Rolle, bestimmte körpereigene Stoffe. Allerdings bildet der Körper mit dem Alter immer weniger solcher Wachstumsfaktoren. Weil die dopaminerzeugenden Nervenzellen der schwarzen Substanz besonders verletzlich sind, sterben sie auch schneller ab. Ein Grund, weshalb Rüdiger Klein, Professor am Max-Planck-Institut für Neurobiologie in Martinsried, glaubt, dass die Nervenwachstumsfaktoren auch bei Parkinson eine Rolle spielen.
Also man kann es im Prinzip auf zwei Arten prüfen und das machen wir auch im Labor. Zum einen schauen wir uns an, was die normale Rolle von diesen körpereigenen Nervenwachstumsfaktoren ist, im Tiermodell zum Beispiel. Und zum anderen versuchen wir auch, wenn es zu gewissen Schädigungen kommt, ob man mit einer zusätzlichen Verabreichung von außerhalb des Körpers hergestellten Nervenwachstumsfaktoren diese Schädigungen retten kann, therapieren kann oder versuchen, dass es eben zu weniger starken Schäden kommt.
Erfolgreich. Die Forscher fanden heraus, dass der Wachstumsfaktor GDNF besonders wichtig ist. Er sorgt für den Erhalt der Nervenzellen, die Dopamin produzieren, also genau den Botenstoff, an dem es Parkinson-Patienten fehlt. Das Problem: GDNF kann nicht einfach durch Einnahme eines Medikaments ins Hirn gelangen. Dazu sind die Eiweißmoleküle zu groß. Daher wenden sich Rüdiger Klein und seine Forschergruppe anderen Möglichkeiten zu, den Rezeptoren für GDNF. Das sind jene Bestandteile der Zelle, die regeln, wie viel GDNF gebildet wird. Sie haben die Aufgabe, Signale an die Zelle zu senden, zum Beispiel die Aufforderung, mehr GDNF zu bilden.
Wenn wir mehr verstehen, wie diese Rezeptoren funktionieren, das heißt, welche Signale sie in die Zelle geben, dann könnte man eventuell auch chemische Hemmstoffe oder Wirkstoffe entwickeln. Und solche kleinen chemischen Moleküle sind einfacher zu handhaben. Die können unter Umständen eben auch über eine Pille dann genommen werden.
Die Forschung in diesem Bereich steht noch am Anfang und hat in den nächsten Jahren viele Aufgaben zu bewältigen. Zurück zu den Patienten von heute. Albert Engel ist 57 Jahre alt. Er weiß schon seit 17 Jahren, dass er Parkinson hat. Die Krankheit ist bei ihm ungewöhnlich früh ausgebrochen. Mit den Dopaminersatzstoffen ging es dem Professor für Holztechnik lange Zeit sehr gut.
Aber dann, vor 3 Jahren, ging es dann los mit den ersten Stürzen. Und ich hatte sehr viele Freezings. Also man steht da auf der Stelle und kommt nicht mehr weg. Ich habe da auch dann so einen Stock mir damals gebastelt, wo man eine Stufe ausklappen kann, weil eine Stufe zum Weggehen hilfreich ist. Aber es hat auch nicht lange gewirkt.
Damit stand Engel vor dem beruflichen Aus. Keine erfreuliche Perspektive mit Mitte 50. Aber vor allem für Patienten unter 65 Jahren gibt es seit 1998 eine weitere Möglichkeit, die Parkinson-Symptome im Zaum zu halten. Die tiefe Hirnstimulation, auch Hirnschrittmacher genannt. Dabei werden in einem speziellen Hirn-OP-Verfahren Elektroden tief ins Gehirn eingesetzt. Dort geben sie hochfrequente Impulse frei, Stromstöße, die im Hirn wie ein Störsender wirken. Sie verhindern das Vermitteln von falschen Informationen, wie zum Beispiel den Befehl an die Muskeln, sich anzuspannen oder zu zittern.
Man kann sich so vorstellen, dass Akinese, also die Bewegungsverarmung oder die Situation bei Parkinson, so ist wie ein Auto, dass man versucht zu fahren mit angezogener Handbremse und die Hand klammert an dieser Handbremse dran. Und jetzt kommt die Tiefenhirnstimulation. Was macht die? Die nimmt die Hand von der Bremse los, sodass die Bewegung erleichtert ist. So kann man sich das vorstellen.
Wie Dr. Ceballos Baumann empfehlen viele Ärzte eine Hirnschrittmacher-OP nur ausgewählten Patienten. Die Operation an sich birgt zwar keine übermäßig großen Risiken, aber es können Nebenwirkungen auftreten, psychiatrische Nebenwirkungen.
Wir wissen, dass die Tiefenhirnstimulation nicht nur motorische Schaltkreise beeinflusst, sondern auch Schaltkreise, die unser Denken und Fühlen beeinflussen. Beziehungsweise, wenn die Elektrode nicht richtig liegt, ist das Risiko höher.
Menschen mit Hirnschrittmachern können durch den Eingriff eine Persönlichkeitsveränderung erleben, plötzlich enthemmt und risikobereit sein. Möglicherweise ein Grund dafür, dass die Suizidrate bei tiefen hirnstimulierten Parkinson-Patienten 10-mal höher ist als bei nicht operierten. All das wusste Albert Engel, als er vor 3 Jahren der Operation zustimmte. Er musste vorher sogar noch einen psychologischen Test bestehen.
Ich hatte natürlich schon auch ein bisschen Sorge, es könnte schlecht ausgehen. Aber wenn man in dem Zustand ist, greift man nach jedem Strohhalm.
Engel wird das Datum des Eingriffs nie vergessen. Der 5.10.2009 ist für ihn wie ein zweiter Geburtstag. Obwohl der rettende Strohhalm zunächst sehr unangenehm ist. 8 Stunden dauert eine Hirnschrittmacheroperation im Schnitt. Der Patient wird nur lokal am Kopf betäubt. Er bleibt die ganze Zeit bei Bewusstsein. Dr. Ceballos Baumann.
Die Operation läuft in den meisten Zentren in Europa bei vollem Bewusstsein ab, weil man wissen möchte, ob die Elektrode richtig sitzt. Aber um zu wissen, dass die Elektrode richtig sitzt, hört man, wie die Nervenzellen feuern, und daran kann man die Struktur erkennen, ob man im richtigen Kern ist, und gleichzeitig kann man dann stimulieren während der Operation und den Patienten fragen, ob er irgendwelche unerwünschten Wirkungen verspürt, und gleichzeitig kann man sehen, ob die Stimulation den gewünschten Effekt, das heißt eben eine Unterdrückung des Zitterns beziehungsweise eine Besserung der Bewegungsverarmung auslöst.
Engels Operation verlief erfolgreich. Schon 6 Wochen später konnte er wieder Vorlesungen halten. Mit seinem Hirnschrittmacher kommt er prima zurecht. Nur manchmal schauen die Leute etwas komisch, meint er. Und wirklich, auf seiner sehr hohen Stirn prangen 2 Beulen, beide vom Durchschnitt eines Tischtennisballs. Die Stärke der Stromzufuhr kann Engel selbst regeln. Nachts schaltet er in ein schwächeres Programm, damit die Nervenzellen sich nicht an die Stimulation gewöhnen. In einem Täschchen an seinem Gürtel trägt er die Fernbedienung für den Hirnschrittmacher.
Jetzt ist ein Programm C drin, eine Seite mit 2,75, der andere mit 3,5 Volt. Ich kann ihn auch ausschalten. Dann sehen Sie, was passiert.
Sein linker Arm beginnt unwillkürlich hin und her zu schwingen, ein großer Tremor. Kaum schaltet Engel den Hirnschrittmacher wieder ein, beruhigt sich auch der Arm. Der Effekt ist nicht zu übersehen. Albert Engel blickt zuversichtlich nach vorn, auch wenn er bereits sein Haus so umgebaut hat, dass es barrierefrei ist.
Das Hausumbau haben wir eigentlich aus Vorsorge gemacht, weil ich irgendwann natürlich mal im Rollstuhl sitzen werde.
Albert Engel wird einmal im Rollstuhl sitzen. Erika B. kann vielleicht nie wieder Golf spielen. Und unter Stanislav Szymanowskis erlahmenden Fingern erklingt womöglich bald kein schneller Boogie-Woogie mehr. Denn nach wie vor gilt, das Absterben ihrer Nervenzellen ist unaufhaltbar. Symptomtherapie ist notwendig und hilfreich, jede Medizin zur Linderung der Beschwerden ein Erfolg. Dennoch gelingt eines nicht, den Absterbeprozess in der schwarzen Substanz aufzuhalten, sobald er beginnt, oder ihn womöglich gar nicht erst zuzulassen. Mittlerweile gibt es immerhin Möglichkeiten, früher zu erkennen, ob jemand im Gehirn zu wenig Dopamin hat, zum Beispiel durch Ultraschall oder nuklearmedizinische Scintigramme. Letztere bergen jedoch zu viele Risiken und sind zu teuer, um als Vorsorgeuntersuchung in Frage zu kommen. Außerdem können heute unsere Gene darüber Auskunft geben, welche unentdeckten Krankheiten möglicherweise in uns schlummern. Das gilt auch für Parkinson, doch die Genanalyse liefert eben keine Gewissheit. Sie kann nur feststellen, ob das Risiko, an Parkinson zu erkranken, erhöht ist. Ob und welche Behandlungen in diesem Fall sinnvoll sind, gilt es jedoch erst herauszufinden. Bis dahin bleibt Parkinson ein spät entdecktes, nicht heilbares Leiden, dessen Fortschreiten wir heute allenfalls verzögern können.